jetzt haben wir in all den Episoden dieses Podcasts schon eine Menge von und über Kant gehört. Aber noch ist niemand hier mit der Behauptung aufgetreten, es sei ein leichtes, Kant zu lesen und zu verstehen. In der Philosophiegeschichte, ich glaube, das kann man sagen, gehört er zu den sogenannten schweren Autoren, an deren Texten man sich wirklich auch beim Lesen die Zähne ausbeißen kann. Herzlich willkommen zu Kant heute, der Podcast des digitalen Kant-Zentrums Nordrhein-Westfalen. Und diesmal ist Dieter Schönecker gekommen von der Uni Siegen mit einer Überraschung, die wir aber einen Moment lang noch verbergen wollen. Willkommen, Herr Schönecker.
Hallo, Herr Wiebke.
Mich würde ja interessieren, gibt es nach all den Jahren und Jahrzehnten Ihrer persönlichen Kant-Lektüre Texte, die für Sie bis heute eine harte Nuss sind?
Ja, also ich würde sagen, immer wieder die gleichen Texte gewissermaßen. Also ich mache eher die praktische Philosophie und mein Lieblingstext ist nach wie vor Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Und da habe ich zum Beispiel erst jetzt in den letzten 2-3 Jahren etwas verstanden, was ich vorher überhaupt gar nicht im Blick hatte, nämlich die Beziehung zur Rechtsphilosophie bei Kant. Und im Einzelnen gibt es immer wieder Überraschungen. Also das passiert eigentlich ständig, wenn man sich mit den Texten befasst.
Wenn ich jetzt herangehe, sagen wir an die Metaphysik der Sitten, mit der Haltung, ja, was wollte Kant uns jetzt sagen? Dann rufen Sie schon Stopp, stimmt was nicht? Was stimmt da nicht?
Ja, das ist ja die klassische Frage, was wollte Kant uns sagen, die man sozusagen in der Schule auch, glaube ich, wahrscheinlich immer noch hört. Das ist nicht ganz verkehrt, aber das Problem ist, dass es ja nicht nur darum geht, was Kant uns sagen wollte, wenn man jetzt unter sagen wollte versteht. Er sitzt da, schreibt mit voller Absicht das und das und das, ist sich bewusst dessen, was er schreibt. Und unsere Aufgabe besteht jetzt darin, herauszufinden, was er eben gemeint hat, wenn er das geschrieben hat. Und daran ist eben falsch, dass es viele, viele Dinge geben kann, die hineinspielen. Also zum Beispiel kann er im Unterbewusstsein Kants irgendwas passieren, dessen er sich wiederum nicht bewusst ist. Und das schlägt sich dann nieder im Text. Ja, es kann sein, dass es Bezüge gibt, die er längst vergessen hat, die wir dann herausfinden und so weiter und so fort. Die Grundfrage ist immer in der Hermeneutik, also in der Wissenschaft vom Verstehen. Ja. Die Grundfrage ist eigentlich, wie sehr geht es um die Intention? Und die Antwort ist, glaube ich, klar, in einer Hinsicht klar, es geht nicht nur um die Intention, sondern es geht auch um was anderes. Und das andere würde ich jetzt wiederum identifizieren als den Text selbst, der da schwarz auf weiß, sage ich jetzt mal grob gesprochen, also ist ja heute etwas anders vielleicht, aber schwarz auf weiß da steht und der eben verstanden werden will und der die Grenzen, wie Umberto Eco gesagt hat, die Grenzen der Interpretation setzt. Das heißt, auf der einen Seite geht es nicht darum, was will der Autor uns sagen oder nicht nur darum, was will er uns sagen. Und auf der anderen Seite geht es darum, dass man mit dem Text nicht einfach irgendwas anfangen kann, was man will. Das ist so eine typisch postmoderne, poststrukturalistische, dekonstruktivistische Idee, dass die Bedeutung des Textes in dem steckt, was der Leser daraus macht oder die Leserin. Und das scheint mir auch falsch zu sein und auch noch viel gefährlicher als die andere Idee. Es ginge um die Intention des Autors.
Ich finde es interessant, wie Sie jetzt darüber gesprochen haben, dass es diesen Text gibt, den Sie von der Persönlichkeit Kant also ablösen möchten. Der Text ist etwas Gegebenes und es ist erstmal nur ein Text. Das hätten Sie genauso gut sagen können über ein Stück Literatur.
Ja,
von genau. Einem Zeitgenossen von,
genau, also
von
bei der Literatur ist es ja sozusagen noch klarer. Ja, es gibt das berühmte lyrische Ich. Ja, es geht halt nicht darum herauszufinden, was jetzt Thomas Mann wann, wo, wie gefühlt oder gedacht hat, sondern es geht um die Personen als literarische Personen, die im Text vorkommen und die halt irgendwas tun. Ja, das mag dann mehr oder weniger mit Thomas Mann oder mit Immanuel Kant zusammenhängen. Also einfach bei Kant kann es interessant sein, zu gucken, ja, wie war jetzt der preußische Hintergrund und so weiter. Das ist ja auch oft interessant und relevant, aber es ist nicht das, was am Ende des Tages dann entscheidend ist.
Wenn wir Texte lesen, und ich glaube, jeder darf sich da selber bei erwischen, dann filettieren wir gern. dann stoßen wir auf Dinge, die mit den eigenen Überzeugungen übereinstimmen. Und genau diese Nähe ist dann gewünscht. Und die Dinge, die vielleicht meiner eigenen Überzeugung widersprechen, ja, vielleicht sortiere ich die dann aus. Das ist auch eine Gefahr beim Lesen von Kant.
Das ist eine ganz große Gefahr in der Kant-Forschung, glaube ich, dass Leute sich das rauspicken, was ihnen halt gefällt. Und nicht berücksichtigen, dass es vielleicht auch, dass es erstens Zusammenhänge gibt, ja, und dass es zweitens auch Stellen gibt innerhalb dieser Zusammenhänge, die nicht zu der Interpretation, die man im Sinn hat, passen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Problem der Kantforschung, also nicht nur der Kantforschung, sondern generell der historischen, der philosophie-historischen Forschung, dass es diese Pick-and-Choose-Haltung gibt. Ja. Also, ja, man will aus Kant einen Naturalisten machen, ja, dann nimmt man sich mal die Stellen, die das nahelegen, ja, dass das dann zum ganzen Rest nicht passt, wird einfach ignoriert. Und das scheint mir nicht seriös zu sein.
Was ich von Ihnen weiß, ist, dass Sie auf eine Unterscheidung Wert legen. Die Bedeutung eines Textes und seine Wahrheit. Was ist der Unterschied?
Der Unterschied besteht, also die, ich muss etwas ausholen, wenn ich darf. Also als Philosophiehistoriker will ich herausfinden, was der Text sagt, was er bedeutet. Ja, was sind Kants Aussagen, was ist seine Theorie, was sind seine Argumente? Als Philosophiehistoriker bin ich nicht daran interessiert, ob das, was er sagt, stimmt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt in meinen Augen. Ja. Darum geht es, die Bedeutung herauszufinden, unabhängig davon, ob das, was da steht, stimmt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Frage, was der Text bedeutet, nicht sinnvoll bearbeitet werden kann, ohne Fragen danach zu stellen, könnte das denn stimmen? Also könnte das denn wahr sein?
Ja.
Ja, da gibt es einen internen Zusammenhang. Aber es ist eine Sache, die Frage, ob das stimmen könnte, als ein Kriterium der möglichen Richtigkeit einer Interpretation einzusetzen und eine andere Sache, direkt auf die Wahrheitsfrage zu gehen. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich an Kants Text herangehe und frage, was will er denn eigentlich sagen? Oder ob ich von vornherein rangehe mit der Idee, Kant hat uns etwas zu sagen und das verteidige ich jetzt. Oder ich kritisiere das.
Wären Sie einverstanden, dass das eine nach dem anderen kommt?
Auf jeden
also,
Fall.
Dass ich erstmal an den Text rangehe und nach seiner Bedeutung frage und natürlich auch nach seiner Schlüssigkeit. Und dann, wenn ich damit fertig bin, die Wahrheitsfrage stelle?
Ja, natürlich. Also das ist ja der große Unterschied etwa auch zur literarischen Hermeneutik oder Hermeneutik der Belletristik oder der Lyrik. Da geht es ja am Ende nicht darum, ob irgendwas wahr ist, sondern geht es um andere Kriterien. Aber als Philosophen und als Philosophinnen sind wir natürlich daran interessiert, herauszufinden, ob irgendwas stimmt. Ja, aber ich muss halt erst, bevor ich frage, ob Kants Theorie des kategorischen Imperativs oder was auch immer, ob das stimmt, muss ich erstmal verstehen, was er überhaupt sagt. Ich muss ja verstehen können, was die Bedeutung überhaupt ist, bevor ich sie dann bewerte. Das ist ja auch etwas, was wir im Alltag kennen, ja. Also wenn ich jetzt mich mit Menschen unterhalte und mich frage, ob das, was sie sagen, stimmt, muss ich ja erst einmal verstehen, was sie überhaupt sagen. Ja, ich frage nach, wie meinst du das? Also definier mal, wie du das und das meinst. Wie wir ganz normal im Alltag ja auch diskutieren und argumentieren. Und das scheint mir eben auch in der Beschäftigung mit philosophischen Texten wichtig zu sein.
Wo wir jetzt schon so grundsätzlich sind, könnten Sie ja eigentlich auch mal die Frage beantworten, warum wir eigentlich Philosophiegeschichte betreiben. Warum sollten wir uns für Texte interessieren, die ein Vierteljahrtausend alt sind, obwohl doch inzwischen so viel Zeit verstrichen ist und Texte von heute uns dann vielleicht näher sein könnten?
Ja. Also ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei Antworten. Die eine Antwort ist, dass es einfach philosophiehistorisch einfach per se interessant ist. Ja, warum steigen Menschen auf Berge, wie Sir Hilary sagte? Ja, weil sie da sind, ja. Sie wollen halt hoch. Ja, und Menschen interessieren sich halt dafür, das, was früher geschehen ist, auch Historiker jetzt in der Allgemeingeschichte ja auch. Ja, man will halt da hoch und will das verstehen. Und damit verstehen wir uns ja auch als Menschen natürlich besser, wenn wir unsere eigene Geistesgeschichte verstehen. Das ist das eine. Das andere ist aber, glaube ich, dass man eben aus den philosophiehistorischen Texten einfach für die Gegenwart sehr viel lernen kann. Ja, also Kant ist eben kein toter Autor, so wie vielleicht irgendwelche Vorsokratiker. Da interessiert sich im Grunde genommen systematisch ja kein Mensch mehr für. Aber Kant ist einfach interessant. Ja, also er hat was zu sagen zur zur Idee eines freien Staates, zur Idee der Ethik, also der generell gesprochen der Ethik. Er hat was Wichtiges zu sagen. Es gibt ja auch Kantianer und Kantianerinnen nach wie vor, auch in Siegen. Das sind die zwei Aufgaben. Ja, einmal ist einfach das Interesse, ist das historische Interesse per se und das Interesse daran, dass man was lernen kann. Und man kann eben sehr viel lernen, also nicht nur von Kant natürlich, sondern auch von fast allen irgendwie halbwegs, heute halbwegs großen bekannten Philosophen, also auch die ganz alten, Platon zum Beispiel. Ja. Platonismus ist eine Position, die es nach wie vor gibt.
Gut, und trotzdem würde mich interessieren, was die verstreichende Zeit eigentlich anrichtet. Würden Sie sagen, mit jedem weiteren Jahr, das vergeht, werden Kants Texte in Anführungsstrichen uninteressanter?
Nee, auf keinen Fall. Das hängt ein bisschen davon ab, wie man insgesamt auf die Philosophiegeschichte guckt. Ja, wenn man jetzt die Idee hat, die Philosophiegeschichte ist eine Geschichte des ständigen Fortschritts, so wie in der Physik oder so, ja, wo dann das Alte hinter uns gelassen wird. Wenn man diese Idee hat, dann würde Kant natürlich nach und nach veralten. Meine Idee ist immer, dass es eigentlich ein paar grundsätzliche Ideen, Positionen und Argumente gibt, die immer wieder auftauchen, natürlich raffinierter, das ist klar, die werden besser und raffinierter vorgetragen und besser diskutiert, aber im Kern sind es einige Grund, ich sag jetzt mal ganz bewusst, Intuitionen, philosophische Intuitionen, die Menschen haben. Ja, Menschen sind halt, klares Beispiel, Theisten oder Atheisten. Ja, und dieser Streit läuft jetzt seit 2.500 Jahren oder länger. Ja, Menschen glauben, dass Moral etwas Wirkliches ist, was es wirklich in der Welt gibt, unabhängig von uns. Und andere denken eher, nee, das ist alles konstruiert, das ist nur soziale Konvention. Und dann wird halt darüber seit 2.500 Jahren gefochten. Und Kant ist halt da, ist einfach mittendrin, einer der ganz Großen, der mittendrin ist. Und das ist dann genauso alt oder veraltet wie Platon oder Russell oder Leute, die jetzt noch gerade leben und die dann in 30 Jahren irgendwie tot sind. Das ist halt nicht wirklich veraltet, sondern das ist einfach ein wesentlicher Beitrag zu den immer gleichen Problemen, mit denen wir in der Philosophie kämpfen.
Und trotzdem vielleicht nicht immer gleich wichtig oder unwichtig. Vielleicht ist es muss jede Zeit aufs Neue schauen und muss in diesen Prozess rein von vergessen und wieder erinnern.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt etwas vereinfacht dargestellt. Natürlich gibt es Gebiete, sagen wir mal, Philosophie der Wissenschaften, wo durch den Fortschritt der Wissenschaften, also Philosophie der Physik, sich natürlich die Philosophie selbst ändert. Ja, Philosophie der Quantenphysik gab es halt vor 300 Jahren nicht, weil es keine Quantenphysik gab. Das ändert sich dann schon. Und es gibt natürlich auch so Wellen, ja. Also vor 70, 80 Jahren hat sich jetzt niemand so besonders stark für Gott interessiert. Aber seit den 70er, 80er Jahren in den USA gab es eine sehr starke, also christlich-theistische Bewegung. Das gibt halt immer so Wellen und auch in der Hermeneutik, da gibt immer so die Anti-Intentionalisten und dann kommen die anderen wieder ein bisschen stärker zum Vorschein und dann wird das wieder vergessen. Also das ist eher so eine Wellenbewegung rauf und runter. Aber so, wenn man ganz grob drauf guckt, würde ich eher sagen, das sind wiederkehrende Ideen, wie bei einer Kuh, die wird wieder gekäut.
Dann sollten wir aber jetzt doch bei den sogenannten Kantianern bleiben.
Ja.
Sie haben gesagt, von denen gibt es immer noch welche, manche sogar in Siegen. Sitze ich gerade einem gegenüber?
Ja, in manchen Dingen schon. Also insbesondere der Freiheitsaspekt in der Rechtsphilosophie. Wir haben bei Gelegenheit schon mal darüber diskutiert. Es scheint mir wichtig zu sein. Also vieles in der kantischen Ethik finde ich nach wie vor interessant. Im engeren Sinne würde ich mich nicht als Kantianer beschreiben.
Aber jetzt wird es Zeit für die Überraschung, die ich angekündigt hatte. Sie steigen aus der Kant-Forschung aus. Warum?
Tja, so ist das. Wir haben es vorhin schon ganz kurz angedeutet. Also im Wesentlichen, weil ich unzufrieden bin mit der Art und Weise, wie Kant-Forschung betrieben wird. Ich habe das schon vor 30 Jahren in einem Aufsatz zur Textvergessenheit, habe ich das damals genannt, moniert. Und ich sehe nicht, dass sich da irgendetwas groß geändert hat. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass es eher noch schlechter geworden ist. Also das Problem besteht. Und es sind mehrere Probleme. Ein Problem haben wir vorhin schon ganz kurz angerissen, besteht darin, dass viele Kolleginnen und Kollegen nicht hinreichend unterscheiden zwischen der Frage, was ist die Bedeutung des Textes? Ist das, was da steht, wahr? Sondern sie gehen ran von vornherein als Kantianer an den Text, als Philosophen, die systematisch etwas sagen wollen, also die einen systematischen Beitrag zur Wahrheitsfrage leisten wollen. Und dann nehmen sie, ich glaube, erkannt das, was ihnen gefällt und was ihnen passt, und machen sich nicht die Mühe, sich wirklich auf den Text einzulassen. Aber so etwas wie Propositionen, also Aussagen, Theorien, Argumente, die schweben nicht einfach irgendwo in der Luft, sondern die sind nur im Text. Ja, die sind nur im Text und sonst nirgendwo. Und wenn ich wissen will, was jetzt Kants Argument für das oder jenes ist, dann muss ich mich eben auf den Text ganz, ganz, ganz genau einlassen. Das haben wir in Siegen kommentarische Interpretation genannt. Und das wird in der Regel eben nicht gemacht, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen.
Schlechte Forschung gibt es nicht nur bezogen auf Kant. Das können Sie jetzt auf andere Autoren auch beziehen.
Ja, also ich habe das also in Bezug auf andere Autoren, mit denen ich mich ein bisschen auskenne, also nicht so gut wie bei Kant vielleicht, also bei Hegel etwa. Bei Hegel ist es noch viel schlimmer, finde ich, ja, weil Hegel ist ein Autor, der also in meinen Augen, mal abgesehen von den Vorreden und so manchen Passagen, eigentlich gar nicht zu verstehen ist. Also die Phänomenologie des Geistes ist in meinen Augen überhaupt nicht zu verstehen. Leute schreiben dann 600, 700, 800 Seiten über diese Phänomenologie und machen sich nicht die Mühe, auch nur mal irgendwie einen Satz von Hegel wirklich mal zu verstehen und also mal reinzugehen in den Text. Ja, und das scheint mir einfach grotesk zu sein. Ist ja auch kein Wunder, dass gerade bei Hegel natürlich es ja extrem abweichende Meinungen gibt darüber, was überhaupt bedeutet. Ja.
Angenommen, das stimmt, und ich sage es jetzt mal salopp, dass die Kant-Forschung von heute weitgehend Schrott ist. Angenommen, Sie hätten in diesem Punkt recht. Warum ignorieren Sie dann nicht die Forschung und bleiben aber bei Ihrem Kant und machen Ihr Ding?
Ja, also ich würde erstens nicht sagen, also Schrott wäre mir jetzt ein bisschen zu grob. Und es gibt auch Ausnahmen. Ich werde jetzt also keine Namen nennen im negativen Bereich, aber im positiven Bereich kann ich ja vielleicht noch einen Namen nennen oder so. Schrott würde ich nicht sagen. Also wobei, naja, also es gibt schon Aufsätze, wo ich ehrlicherweise gesagt habe, meine Güte, was für ein Schrott, ja. Also wo jemand sich überhaupt nicht mit dem Text beschäftigt. Anderes Problem, viele Autoren aus dem angelsächsischen Bereich können kein Deutsch, lesen nicht einmal Deutsch. Ja. Ich habe Texte begutachtet aus diesem Bereich, da wo dann 30 Texte aus der Sekundärliteratur genannt werden, kein einziger deutscher Text.
Ja.
Ja, das ist grotesk. Das macht einfach keinen Sinn. Ja. Wozu betreiben wir Forschung, wenn sowas nicht wahrgenommen wird?
Ja, trotzdem, dafür kann ja Kant nichts.
Nee, dafür kann
Kant. Und das ändert auch nichts am, jetzt sage ich doch nochmal, Wahrheitsgehalt seiner Texte.
Nein, das ändert natürlich überhaupt nichts daran. Aber das Problem ist halt, die Frage ist ja, wie wird denn Kant vermittelt? Ja, also welches Bild haben wir von Kant? Und oft ist es halt ein grotesk verzerrtes Bild. Also vielleicht hier ein Beispiel, das hatten wir, glaube ich, auch in der ersten Sitzung, die wir hatten. Ein Beispiel, also Jahre, Jahrzehnte lang galt Kant als derjenige Philosoph, der für Gefühle und so nichts übrig hat. Ja. Das ist grotesk falsch. Ja. Das hat sich jetzt mittlerweile geändert. Aber natürlich im Detail, also da, wo es um die Kant-Forschung geht, da gibt es enorme Streitereien. Und diese Streitereien sind im Grunde genommen sind die oft insofern vergebens, als die Leute sich ja nicht auf das beziehen können, mit dem sie einen Streit lösen können, nämlich der Beweis am Text. Um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, weshalb ich nicht trotzdem weitermache. Naja, also zum einen, wenn man das Gefühl hat, ja, ich mache jetzt hier etwas, was sowieso nicht dann wahrgenommen wird, weil niemand ernsthaft eben mit einem Text befassen will, sagen wir mal, wo es auf 30 Seiten um einen Satz bekannt geht. Ja, Leute machen das, die interessieren sich einfach für so etwas nicht. Das ist das eine. Das andere ist, bin gerade 60 geworden, hab nicht mehr so viele Jahre vor mir, hab noch andere Interessen auch. Also spielt auch schon eine Rolle, dass es eben auch mal andere Interessen geben kann. Aber der Hauptgrund ist schon die Frustration über die Kant-Forschung selbst.
Ja, also könnten Sie sich dann aber vorstellen, dass künftige Generationen dann nochmal ein ganz anderes Bild von Kant entwerfen werden? Neue Blicke liefern werden?
Ja, also ein anderes Bild, wenn Sie jetzt ganz neutral sagen, ein anderes Bild von Kant wird ständig entworfen. Aber das ist halt, ich würde sagen, aber das ist in gewisser Hinsicht das Problem. Nämlich in der Hinsicht, dass diese Bilder werden eben willkürlich entworfen. Ja, die werden nicht belegt, hinreichend belegt mit dem Text, sondern man macht aus Kant den Philosophen von dem und dem. Das ist der Republikaner, das ist der Liberale, das ist derjenige, der keine Idee von Menschenrechten hatte, was auch immer die Theorie ist. Bilder kann man alle möglichen entwerfen. Die Frage ist halt, welches Bild ist das Richtige? Das Richtige ist dasjenige, was am besten eine kohärente Interpretation des Textes liefern kann. Und Kohärenz verlangt eben, dass man sich umfassend mit dem Text befasst, also mit allen wichtigen Passagen und nicht einfach sich irgendwas, was Sie vorhin sagten, rauspickt, was einem gefällt, sondern man muss auch das sich anschauen, was zu der Interpretation, die man vielleicht als Hypothese hat, nicht so gut passt.
Ich finde, Sie könnten zum guten Schluss, wo Sie jetzt aus der Kant-Forschung aussteigen werden, das wird ja auch beim Hören dieses Podcasts eine gewisse Überraschung für andere sein, Sie könnten gerade auch weil sie 60 sind und man dann auf bestimmte Dinge zurückschaut, sie könnten zum Schluss etwas, ja, von einem glücklichen Kant-Moment berichten oder von einem persönlichen intellektuellen Durchbruch, den sie der Tatsache verdanken, dass sie seine Texte gut und gründlich studiert haben. Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn?
Ja, als erstes kommt mir, glaube ich, immer noch, wie vorhin schon gesagt, die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten in den Sinn. Als ich damals meine Doktorarbeit über den dritten Abschnitt geschrieben habe, der als extrem dunkel gilt, also noch dunkler als die anderen Texte bei Kant. Und ich damals das Gefühl hatte, ich habe es jetzt wirklich verstanden. Also ich kann ein Modell anbieten, mit dem man versteht, wie diese Schritte nach und nach funktionieren. Also das war schon ein sehr glücklicher Moment. Und solche Momente gab es natürlich immer wieder bei irgendwelchen Beschäftigungen, also etwa mit dem Paragraphen 2 aus der Tugendlehre, wo Kant sagt, ach doch, es gibt Pflichten gegen sich selbst. Das muss nämlich so sein aus dem und dem Grund. Und wo ich mir dann jetzt, ohne das jetzt ausführen zu können, einbildete, ich habe den Grund verstanden. Ja. Doch, das gab es auf jeden Fall, solche Momente. Also mir macht es ja auch total viel Spaß, Texte zu lesen. Also das ist mein Hauptberuf gewissermaßen, war es immer, Texte zu lesen. Daher auch die Frustration darüber, dass es sehr wenig Kollegen gibt, die das eben so genau machen wollen, wie ich es mir einbildet zu tun, sag ich mal.
Also, Dieter Schönecker, einer, der nicht mehr mitmacht künftig bei der Kant-Forschung. Das müssen dann andere in die Hand nehmen. Und das sagt, da sind wir uns, glaube ich, einig, überhaupt nichts darüber aus, was jetzt den Sinn der Beschäftigung mit Kant selbst betrifft. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Schluss für diesen Podcast Kant heute. Besten Dank, Herr Schönecker.
Ich danke Ihnen.